Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
Eine Lieblingsbeschäftigung in der Wissenschaft sind Überlegungen zur Terminologie, also zu bestimmten Begriffen, die eine fachspezifische Benennung von Prozessen oder Erscheinungen ermöglichen sollen. Letztendlich dienen diese Fachbegriffe der vereinfachten Kommunikation innerhalb der Wissenschaft. Gute Beispiele aus dem Bereich der Denkmalpflege sind Benennungen von Architekturelementen in der Kunstgeschichte, wie etwa Pilaster, Wimperk, Pfeiler oder Säule. Der Pilaster ist eine rechteckige Wandvorlage, der Wimperk bekrönt gotische Fenster oder Portale. Der Pfeiler ist ein Mauerstück, das einen Bogen trägt, die Säule dagegen ein selbstständiges rundplastisches Bauelement, das als Stütze dient. In der Archäologie ist an die Bezeichnungen von Keramik zu denken, etwa graue Irdenware, Terra sigillata oder Mahlhornware. Die graue Irdenware ist eine mittelalterliche, hartgebrannte, meist grau-weiße bis dunkelgraue Keramik. Terra sigillata eine römische Ziegelrote mit einer feinen Schlemme überzogene Keramik und die Mahlhornware eine neuzeitliche mit dem sogenannten Mahlhorn verzierte glasierte Keramik. SpezialistInnen wissen sofort, wovon die Rede ist, wenn die Begriffe auftauchen. Immer wieder gibt es Diskussionen um die Terminologie. So änderte die graue Irdenware in den letzten Jahrzehnten immer wieder ihren Namen. Von frühdeutscher Keramik über blaugraue Ware und harte Grauware zum jetzt gebräuchlichen Begriff. Solche Änderungen erfolgen nicht willkürlich, sondern folgen meist neuen Erkenntnissen und auch Auffassungen. Manche Begriffe halten sich lange, obwohl sie als unzutreffend für eine Beschreibung erkannt wurden. Einer der bekanntesten dieser Begriffe ist Deutsch. Die Zuweisung von Objekten zu einer Volksgruppe, in dem Fall den Deutschen, ist weit verbreitet. Die Frage ist nur, ob eine derartige Zuweisung überhaupt sinnvoll ist. Die Archäologie geht mittlerweile davon aus, dass eine Gruppenzugehörigkeit oder ethnische Zugehörigkeit nicht über Objekte zweifelsfrei belegt werden kann. Und dass ein Objekt selbst deutsch oder slawisch ist, wird ja niemand behaupten wollen. Das Objekt hat schließlich keinen Reisepass. Es wurde möglicherweise von einem Slawen oder einer Slawin hergestellt. Das lässt sich aber auch kaum beweisen. Letztendlich kann nur ausgesagt werden, dass eine bestimmte Machart von Keramik in dem Bereich, in dem Slawen siedelten, weit verbreitet war. Ist es also sinnvoll, die Keramik als slawisch zu bezeichnen? Vielleicht ist diese Frage aber auch einfach nur eine wissenschaftliche Spielerei, die keinerlei Bedeutung hat. An den Begriffen germanisch und deutsch kann gezeigt werden, dass solche Benennungen durchaus weitergehende Folgen haben können. So wollte der bekannte deutsche Archäologe Gustav Kossinna in der Verbreitung als germanisch erkannter Fundstücke nach dem Ersten Weltkrieg eine veränderte Grenzziehung zu Polen rechtfertigen, auf der Basis von über 1500 Jahre alten Gegenständen. Aus dem vermeintlichen Siedlungsgebiet der sogenannten Germanen sollte also ein Gebietsanspruch des Deutschen Reiches abgeleitet werden. Germanen und Deutsche wurden einfach gleichgesetzt. Dabei gab es nie einen pangermanischen Zusammenschluss, ja selbst der Name Germanen war keine Eigenbezeichnung. Er ist durch römische Quellen überliefert. Wie sich die Menschengruppen, die östlich des römischen Limes lebten, selbst bezeichneten, wissen wir nicht. Und mit dem Begriff Deutsch geht das Problem weiter. Immer noch liest und hört man vom Kaiserreich der Deutschen in Bezug auf das Mittelalter. Ein deutsches Kaiserreich existierte vor 1871 jedoch nicht. Bis in die napoleonische Zeit war der Kaiser immer der Römische. Also gab es auch kein mittelalterliches deutsches Kaiserreich, sondern nur das Römische Reich. Um hier keine Verwirrung zu erzeugen und einer Verwechslung mit dem antiken Römischen Reich vorzubeugen, hat sich die historische Forschung auf den Hilfsbegriff des römisch-deutschen Reichs geeinigt. Tatsächlich stammte der Kaiser häufig aus dem Teil Europas, der später einmal Deutschland werden würde. Ein Deutschland gab es im Mittelalter jedoch nicht. Auch der Begriff Heiliges Römisches Reich deutscher Nation kam erst am Ende des Mittelalters auf und das auch nur für kurze Zeit. Und was wird dann mit der sogenannten frühdeutschen Keramik und dem frühdeutschen Turmhügel? Da sich der Begriff Deutsch in dieser Zeit fast nur auf die Sprachfamilie beziehen lässt und es keine Deutschen im heutigen Sinne gab, ergeben diese Begriffe auch wenig Sinn. Deutsch in Kombination mit früh ist sowieso seltsam. Sind wir heutzutage die Spätdeutschen? Vor dem Hintergrund sprachökonomischer Erwägungen ist die Entstehung derartiger Mischbegriffe verständlich, besonders in der nichtfachlichen Umgangssprache. SprachnutzerInnen versuchen, eine effektive Kommunikation bei geringstmöglichem Aufwand aufrechtzuerhalten. Alle, die sich jemals mit dem Burgenbau im ehemals slawischen Siedlungsraum beschäftigt haben, wissen also, was ein frühdeutscher Turmhügel ist. Der Begriff funktioniert. Allerdings macht das die Wortkombination inhaltlich nicht besser und zumindest in der Fachsprache sollten wir darauf verzichten. Auch der Begriff der deutschen Ostkolonisation ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Es gab, wie bereits gesagt, in dieser Zeit keine Deutschen und das Wort Kolonisation könnte andeuten, dass da im 12. und 13. Jahrhundert ein Vorgang abgelaufen ist, der Kolonisierung seit der frühen Neuzeit gleicht. Außerdem gab es auch eine nach Westen gerichtete Siedlungs- und Landesausbaubewegung aus dem Herzogtum Pommern und dem polnischen Königreich heraus. Dies wird mit dem Begriff Ostkolonisation komplett ausgeblendet. In der Forschung sind deshalb einige neuere Begriffe entstanden. Schon lange wird von hochmittelalterlicher Ostsiedlung gesprochen, was aber auch wieder diese Westsiedlung seitens der östlichen Nachbarn ausblendet. Oder aber man spricht von hochmittelalterlichem Landesausbau, ein sehr allgemein gehaltener Begriff. Am zutreffendsten ist vielleicht der Begriff Entstehung der Germania Slavica. Diese Wortkombination berücksichtigt gleichzeitig die Entstehung einer letztendlich Mischbevölkerung zwischen slawischen Alteinwohnern und Neusiedlern aus westlichen Regionen. Im Bemühen, Dinge exakt zu benennen, erweist sich der Begriff Deutsch für das Mittelalter in vielen Fällen als unzureichend oder sogar unzutreffend. Also sollte man ihn weitgehend vermeiden, außer in Spezialfällen, etwa wenn es um die Sprachfamilie geht oder aber wenn man sich mit den recht wenigen Verwendungen in den zeitgenössischen Schriftquellen beschäftigt. Was ist aber nun mit dem im Titel angekündigten Plural? Heißt es nun Denkmale oder Denkmäler? Auch diese Worte werden fachlich eingesetzt und es gibt Bestrebungen, die Verwendung zu vereinheitlichen. Axel Föhl, ein Denkmalpfleger aus dem Rheinland, schrieb dazu:
Das Deutsche, wie übrigens auch das Tschechische, verfügt über zwei Pluralbildungen für das Wort Denkmal. Es gibt einmal Denkmäler und zum anderen Denkmale. Das ist insofern praktisch, als sich mit den zwei Begriffen auch zwei Sachverhalte auseinanderhalten lassen. Wenn jemand bewusst eine Erinnerung begründen, einen Gedächtnisanlass schaffen will, so ist das ein grundsätzlich anderer Vorgang, als wenn jemand etwas für irgendeinen Zweck erschafft, das in späterer Zeit von Menschen zum Anlass des Gedenkens genommen werden kann. In der Geschichtswissenschaft unterscheidet man diese beiden Sachverhalte mit den Begriffen Tradition und Überrest. Wer beispielsweise Reiterstatuen von Herrschern aufstellt, vollzieht einen bewussten Akt der Traditionsbildung. Er erschafft Denkmäler. Wer aber 1770 eine Textilfabrik baut, die für uns heutige eine wichtige Sachquelle, ein Überrest der Technik-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ist, erschafft eins von vielen Denkmalen.
Schaut man sich aber die Verwendung der Begriffe an, so wird schnell klar, hier wird es nicht so einfach sein, zu einem einheitlichen Gebrauch zu kommen. Schon die Ausführungen zu den Fachbegriffen haben gezeigt, dass es selbst bei unzutreffenden Bezeichnungen schwierig ist, eine Vereinheitlichung zu erreichen. Bei dem Plural Denkmale und Denkmäler kommen jedoch unterschiedliche sprachliche Traditionen der deutschsprachigen Regionen hinzu. Während beispielsweise in den Denkmalschutzgesetzen der mittel- und norddeutschen Länder die von Föhl beschriebenen Überreste tatsächlich als Denkmale bezeichnet werden, so heißen sie in den Süddeutschen eher Denkmäler. Schaut man über Deutschland hinaus nach Österreich, so heißt es im Denkmalschutzgesetz Denkmale, in den schweizerischen Leitsätzen wiederum Denkmäler. Auch die Übersetzungen der internationalen Charta und Konventionen sprechen meistens von Denkmälern. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die offiziellen Originaltexte auf Französisch abgefasst sind. Wie es zu der Entscheidung kam, Monument als Denkmäler und nicht als Denkmale zu übersetzen, ist kaum zu ermitteln. Im Gegensatz zur normalen Fachterminologie, dem Fach Wortschatz, scheint es vor diesem Hintergrund also schwierig zu sein, hier eine Vereinheitlichung zu erreichen. Regionalsprachliche Eigenheiten sind nicht leicht zu überwinden. Die Frage ist auch, ob das in einem Europa der Regionen überhaupt versucht werden sollte. Ein weiterer sehr weit verbreiteter Begriff, besonders im Zusammenhang mit denkmalpflegerischen Aktivitäten, ist der der Restaurierung. Das Wort hat im Kern eine lateinische Herkunft. So bezeichnet das Verb instaurare das Aufstellen oder Herstellen von Gegenständen, während restaurare das Wiederherstellen, Wiederaufstellen oder Erneuern meint. Das zweite Verb entspricht also im Wesentlichen der Kernbedeutung unseres modernen Restaurierungsbegriffs, wobei es in der Antike nicht um eine Wiederherstellung im Sinne der heutigen Denkmalpflege ging. Nebenbei sei bemerkt, dass es auch etymologische Verbindungen ins Altgriechische und Altnordische gibt. Das würde jetzt aber zu weit führen. Wenden wir uns der Neuzeit zu. Bei der Suche nach Wortbedeutungen lohnt es immer, im Wörterbuch der deutschen Sprache von Jakob und Wilhelm Grimm nachzuschlagen. Unter dem Lemma Wiederherstellung finden sich dort Erklärungen zum Oberbegriff Instandsetzung einer Sache. Der erste Eintrag lautet:
Die Reparatur oder Erneuerung eines beschädigten oder zerstörten Gegenstandes, Gebäudes und so weiter, sowie dieses, das baufällige Gebäude, mit jedem Tage, um den seine Wiederherstellung aufgeschoben wird, dem gänzlichen Einsturz näher kommt.
Im zweiten Eintrag heißt es:
Die Restauration eines Kunstwerkes, namentlich von veränderten oder überarbeiteten Denkmälern, die Wiederherstellung der ursprünglichen Form oder des ursprünglichen Zustandes, die Ausbesserung und Wiederherstellung der beschädigten Gemälde.
Zu Zeiten der Grimms war also Restauration das Wort der Wahl, das neben Bereichen wie dem medizinischen, staatsphilosophischen und weiteren für die uns interessierende Bedeutung maßgeblich war. Nebenbei wird in dem Eintrag auch der Plural Denkmäler verwendet. Noch in der Duden-Ausgabe des Jahres 2000 sowie im österreichischen Wörterbuch von 2001 werden die beiden Begriffe Restaurierung und Restauration synonym verwendet. Auch heute findet sich im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache diese Gleichsetzung.
Erstens Wiederherstellung, Ausbesserung, besonders von Kunstwerken, Beispiel die Restauration des Gemäldes des Bauwerks. Zweitens Wiederherstellung alter, überholter gesellschaftlicher Verhältnisse, Beispiel die revolutionären Umgestaltungen in der DDR, schließen ein für allemal die Restauration des Kapitalismus und damit jegliche militaristische und friedensgefährdende Entwicklung aus.
In der 28. Duden-Ausgabe von 2020 heißt es, dass Restauration seltener als Synonym für Restaurierung verwendet wird. Als eigentliche Wortbedeutung wird Wiederherstellung der alten Ordnung nach einem Umsturz angegeben. Die Bedeutung von Gastwirtschaft wird der gehobenen Sprache zugerechnet. Der Duden ist jedoch kein Regelwerk. Er dokumentiert die Sprachverwendung und Entwicklung, und somit registriert er die gelegentliche synonyme Verwendung der Begriffe Restauration und Restaurierung. In der Fachwelt ist man sich hingegen einig, anders als bei Denkmalen und Denkmälern. Restauration findet für die Wiederherstellung von Gebäuden oder Kunstwerken keine Verwendung mehr. In Fachpublikationen und fachlichen Äußerungen wird das Wort nicht mehr zu finden sein. Es sei denn, es geht um seine weiteren Bedeutungen, wie etwa in historischen Texten um die Restauration gesellschaftlicher oder politischer Verhältnisse. Die zweite denkbare Verwendung wäre die Beschreibung einer Gaststätte. Restauration ist in dieser Bedeutung von Restaurant verdrängt worden, im historischen Kontext kommt es aber gelegentlich noch vor. Die spezifische Bedeutung für die Wiederherstellung von Gebäuden, Kunstwerken oder archäologischem Kulturgut hat, zumindest im fachlichen Bereich, das Wort Restaurierung übernommen. In anderen Sprachen besteht dieser Unterschied nicht. So gilt das englische Restoration genauso wie das französische Restauration für alle Bedeutungsebenen. Im Polnischen beschreibt Restauratia sowohl die Wiederherstellung im Dinglichen, philosophischen und politischen Sinn, als auch das Restaurant, während das Italienische mit Restaurazione und Restauro ähnlich dem Deutschen wieder differenziert. Dieser Ausflug in verschiedene Bereiche der Terminologie mag manchem seltsam erscheinen. Haben die nichts Besseres zu tun, als sich über Wörter zu streiten? In der Wissenschaft ist das natürlich nicht unsere einzige Beschäftigung. Das wäre auch traurig. Eine saubere Terminologie, die Einigung auf einen Fachwortschatz und dessen korrekte Verwendung müssen als Grundlagen für eine wissenschaftliche Beschäftigung angesehen werden, die nachvollziehbar und transparent ist. Egal ob in der Mathematik, der Biologie, der Archäologie oder auch der Denkmalkunde. In der öffentlichen Diskussion ist es angeraten, auf Fachterminologie zu verzichten, die nur Fachleuten auf Anhieb bekannt und verständlich ist. Die hier angesprochenen Worte wie Deutsch, Denkmal und Restaurierung sind jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch üblich. Und das war uns eine Podcast-Folge wert. Musik